Hallo, ihr Lieben.
Ja, hi und hallo, hier sind wieder
Betty.
und Charlie
Und willkommen zurück zu
zwischen Kohle
Currywurst.
und Mord.
Und heute gibt wieder Betty einen neuen Fallpreis und ich gebe meinen Senf dazu.
Oh ja, da ist diesmal viel Senf zugefragt, denn es wird schaurig. Warst du schon mal bei einer Wohnungsbesichtigung?
Ja, und es gibt diese Massenbesichtigungen.
Oh, du bekommst keine Massenbesichtigung, sondern du bist ein hübsches, zartes Mädchen. Du bist ja auch noch blond und bekommst eine Einzelbesichtigung.
Oh mein Gott, in welchem Stadtteil, in welcher Stadt? Ich würde lieber nochmal auf die Wohnungsbesichtigung zurück. Je nachdem, wie groß die Wohnungsnot ist, würde ich zur Einzelbesichtigung auch gehen.
Ja, genau das hat sich eine hübsche 20-jährige Studentin mit dem Namen Sophie auch gedacht. Aber ja, fangen wir mit der Endsituation an. Eine Familie steht im Gericht und weint. Die Mitglieder stehen im Kreis und halten sich an den Armen fest, so wie nach einem Football-Teamsieg. Während ihre Tränen fließen, erinnern sich die Eltern, Geschwister, Tanten und Onkel an den Leidensweg des Mädchens Sophie, an die gemeinsam erlebten Schmerzen in den vergangenen 4 Jahren, als die Polizei den Täter suchte und nichts machen konnte, weil niemand gefunden worden ist. Und als sie dann einen Verdächtigen hatten, war dem nichts zu beweisen. Und nun mischt sich wirklich in die Tränen die Erleichterung. Es ist vorbei. Es ist einfach jetzt endlich vorbei. Sie haben Klarheit.
Wo befinden wir uns jetzt gerade? Kannst du das noch mal
Jetzt
wiederholen?
befinden wir uns am 21. Juli des Jahres 2022. Das ist der Gerichtstermin in Straßburg, als vor im französischen Straßburg das Urteil gefallen ist.
Da war ich auch schon.
Ja, das ist ja schön, weil das ist mein Ferienspezial, denn ich war auch in Straßburg jetzt.
Hätte ich nicht anders erwartet, Betty.
Ja, eine wunderschöne Stadt und unglaublich viele Touristen. Ich muss sagen, diese Touristenmengen, sowohl in Prag als auch in Straßburg, macht nicht so viel Spaß. Ist mir zu voll.
Ist
Wie geht's dir?
Straßburg immer noch so, dass es so viele Straßenkünstler gibt?
Nein, nicht einen. Gut, also das Urteil ist am 21.07.22 gesprochen worden. Es gab einen verurteilten Täter, der in Frankreich für einen Mord 30 Jahre ins Gefängnis muss. Und so schlimm es für die Familie auch ist, sie können abschließen jetzt mit den Ereignissen, die zuvor passiert sind. Gehen wir zurück in den September des Jahres 2018. Es ist der 7. September. Es ist ein richtig goldener und wunderschöner Septembertag und es ist gleichzeitig der Geburtstag, der 20. Geburtstag der Französin Sophie Lüttern. Sie hat im Sommer zuvor ihr Abi gemacht und hat sich dann um einen Studienplatz in Straßburg beworben, hat ihn dann recht kurzfristig erst im September bekommen und nun braucht sie, wie alle Studenten in Not, schnell eine Wohnung.
Oh Gott, ich erinnere mich.
Straßburg lebt aber nun, wenn du da warst, weißt du es vom Tourismus. Und das heißt natürlich, dass jeder Vermieter, der irgendwas zu vermieten hat, vorzugsweise es in Airbnb umwandelt oder damit er was einnimmt. Und das führt natürlich zu einer extremen Verknappung des Wohnraums und für die Menschen, die dauerhaft dort leben wollen. Und ganz besonders natürlich für die, die kein Geld haben, wie Studenten.
Dazu. Ich habe meine Cousine, die ein paar Jahre jünger ist, die liebt Freiburg und auch Straßburg und die tingelt da immer rum und dann wollte sie da ein Semester machen und es gab tatsächlich keine freien Hotels, keine Unterkünfte und dann haben die für Studenten, die für ihren Platz da angereist sind, wirklich Turnhallen frei gemacht, damit die ihre Unterschriften leisten konnten, ob sie den Studienplatz jetzt antreten oder nicht. Also das war schon.
Ja, so extrem ist es bei ihr auch. Also auch die Hotels sind ausgebucht. Da ist nichts. Und sie hat dann auch aufgegeben, etwas in Straßburg selbst zu suchen, sondern entscheidet sich für die Nachbarschaft Schiltingheim. Und dort ist eine Wohnung inseriert. Und sie hat sich um diese Wohnung beworben. Sie hat auch andere Wohnungen sich schon angeguckt und hat aber nie den Zuschlag erhalten. Und jetzt hat sie halt mit diesem Mann in Schiltingheim, mit dem Vermieter gesprochen. Er klingt sehr nett. Sehr schöne Bilder von der Wohnung ins Netz gestellt und die sahen so ein bisschen feminin aus, also hübsche Wohnungsbilder, eine ideale Wohnung zu einem normalen, akzeptablen Preis. Also sie kann eigentlich ihr Glück kaum fassen, dass sie in der Nachbarstadt eine so tolle Wohnung vielleicht bekommen kann. Und sie bekommt keine Massenbesichtigung, sondern er möchte sich mit ihr alleine dort treffen und dass sie sich die Wohnung angucken kann. Der Mann, Jean-Marc Reiser, die Franzosen sprechen es, glaube ich, Reise aus, aber geschrieben wird es typisch deutsch, wie die meisten Namen in der Umgebung. Deshalb spreche ich es jetzt einfach mal auch deutsch aus und sage Reiser, ist ein älterer Herr. Und sie merkt schon auch an der Stimme, dass der Mann über 60 ist. Sophie Le Tan ist auffallend attraktiv. Sie hat schwarzes, dichtes Haar, das ihr über die Schultern fällt und so ihr sehr hübsches Gesicht betont und die großen, dunklen Augen. Sie ist sehr zierlich, sie ist schlank, sie ist sehr elegant gekleidet. Sie würde nie aus dem Haus gehen, wenn sie nicht tiptop gestylt ist. Also sie ist jemand, der auf sein Aussehen allergrößten Wert legt und auch auf ihre Bekleidung. Also sie ist bildhübsch, total attraktiv und jeder guckt sie an, wohin sie auch kommt. Und das ist ihr 20. Geburtstag. Heute Abend will sie mit ihrer Familie und Freunden in einem Restaurant feiern. Die Eltern sind mega stolz auf sie, weil sie das Abi so gut gemacht hat und den Wunschstudienplatz gekriegt hat. Und natürlich sind die Eltern, werden deine auch gewesen sein, wenn man studiert hat, der erinnert sich auch total traurig, wenn das Kind auszieht. Das ist auch immer so eine Sache, wo man so richtig traurig wird. Das ist für Eltern so, für Studenten nicht, aber für Eltern ist das bitter wegen dem Abschied. Ne? Und ihnen ist auch klar, dass Sophie auszieht, wenn sie die Wohnung hat. Und dann rufen also morgens die ganze Zeit ihre Verwandten und Freunde bei ihr an und wünschen ihr Glück und singen Happy Birthday und freuen sich auf die Feier des Abends. Und da kommt der Anruf einer unbekannten Nummer. Ob das der Vermieter ist? Ja, Sophie hat Glück, ihr Geburtstag bringt Glück, Jean-Marc Reiser ist am Apparat. Ja, es ist eben diese Wohnung in Schiltingheim. Und er ruft dann an und bespricht erstmal viel mit ihr. Also er hält sich auch nicht kurz und knapp auf. Und man hat so das Gefühl, ja, das klingt doch schon richtig gut. Und es scheint so, als ob sie am Telefon so ein bisschen ein Draht zueinander bekommen. Sophie ist Feuer und Flamme. Sie soll kommen und die Wohnung besichtigen. Und sie sagt, sie kann abends nicht. Logisch. Und sie kommt jetzt morgens. Und sie verspricht sogleich, sich auf den Weg zu machen. Sie braucht natürlich ziemlich lange, weil sie von außerhalb kommt. Sie macht sich fertig und dann kriegt sie aber noch einen Anruf von einer Freundin. Und überschäumt vor Freude sagt sie, hi, ich krieg gleich vielleicht eine Wohnung. Ich gehe mir jetzt eine Wohnung angucken. Sie sagt aber nicht wo, aber nur jetzt gleich. Und unterwegs auf dem Weg macht sie sogar für einen weiteren Anrufer noch ein Selfie von sich, als sie die Straße sozusagen erreicht und verschickt dieses Selfie noch einer andere Freundin, aber sagt dabei nicht, dass das die Straße ist, in der sich diese Wohnung befindet, sondern nur, dass sie eben jetzt unterwegs ist und macht eben noch dieses Foto von. Dann ist also Sophie gegen 11 Uhr vor der Wohnung des sehr apart wirkenden Gebäudes und klingelt bei Jean-Marc Reiser. Jean-Marc Reiser hat oft im Gefängnis gesessen, wegen Vergewaltigungen. Und nicht nur das. Ein Mädchen, mit dem er früher einmal zu tun hatte, ist seit Jahren spurlos verschwunden. Der Mann ist außerdem für seinen cholerischen Charakter bekannt, für seine Neigung zu rasenden Wutausbrüchen. Und wegen dieser Anfälle und wegen der daraus häufig resultierenden schweren Körperverletzungen anderer Menschen hat Jean-Marc Reiser mehrfach eingesessen. Eigentlich schrappt er immer haarscharf an einer Zwangseinweisung in der Psychiatrie vorbei. Auf den Fotos sieht er aus wie Hannibal Lecter. Also das Buch ist schon vor einiger Zeit entschieden, das Schweigen der Lämmer, das ist ja lange her, aber das ist immer noch so ein
einprägendes Gesicht.
Also wer sich dann die Fotos mal angucken möchte, ich weiß nicht, ob ich die Wohnung noch betreten hätte. Der wird...
Ja, es sei denn, man ist Grease und steht auf Serienmördern. Dann vielleicht.
Ja, ich krieg da Angst. Ich krieg schnell Angst. Was Sophie nicht ahnt, ist, dass der Vermieter schon vor dem vereinbarten Zeitpunkt auf seinem Balkon steht. Dieser Balkon geht als einziger Balkon des Hauses auf die Straße hinaus und ist auch sehr weit oben. Von dort besichtigt er mit einem Fernglas und beobachtet, wie sie ankommt.
Bitte sag mir, als sie das Selfie gemacht hat, dass er auf dem Balkon stand und auf dem Foto drauf ist.
Nein. Nein. Da ist ein Laternenmast im Hintergrund. Dann ist es also soweit. Sophie steht Punkt 11 Uhr an seiner Tür, klingelt und er macht ihr auf. Als sie die Wohnung betreten hat, fällt ihr auf, dass er sie sehr intensiv mustert und dann schließt sich die Tür hinter ihr. Von da an fehlt von Sophie Le Tann jede Spur. Sophie geht nicht mehr ans Handy. Das Handy geht noch am selben Tag vom Netz. Sophie kommt nicht zu ihrer Geburtstagsparty. Sophie kommt nicht mehr nach Hause. Der Familie ist klar, ihr muss etwas zugestoßen sein. Ach, nun kommt die Freundin, die erzählt der aufgebrachten und verzweifelten Familie, dass Sophie sich eine Wohnung angucken wollte. Doch wo diese Wohnung liegt, hat Sophie nicht erzählt. Der Anruf gegen 10:30 morgens war nach dem Selfie kurz danach das letzte Lebenszeichen von Sophie. Statt zur Party geht die Familie jetzt zur Polizei. Du ahnst schon, was kommt.
Meldet sie als vermisst?
Ja, die melden sie als vermisst, aber die Polizei kann das natürlich nicht bearbeiten, ne?
Weil sie 20 ist.
Genau. Eine erwachsene Frau, mindestens 48 Stunden nichts gemacht werden kann und so weiter. Natürlich meldet sich Sophie danach nicht. Das Handy ist nicht mehr zu orten. Die Ermittlungen der Polizei verlaufen im Sande. Obwohl auch die Polizei glaubt, dass es sich um einen Mord handeln könnte, kann sie rechtlich eben nichts unternehmen, weil keine Leiche gefunden ist. Keine Meldung eines Unfalls, kein Aufenthalt im Krankenhaus und eigene Versuche der Familie, die Sophie zu finden, führen zu nichts. Sie versuchen zwar noch den Vermieter ausfindig zu machen, aber da sie einfach zu wenig Hinweise haben, wo der sich befinden könnte, weil ja sehr große Menge an Anzeigen ist, können sie auch da im Grunde nichts machen.
Was ist jetzt mit der Freundin oder dem Freund, die das Selfie bekommen hat?
Ja, die sagen halt, das ist das Selfie, das ist das letzte Selfie von ihr. Die Polizei geht dann auch noch in ihre Wohnung und stellt aber fest, dass in der Wohnung eine eigentlich nur ihre Arbeitstasche, also ihre Unitasche fehlt und ihr Handy und ihr Geld und ihr Portemonnaie. Ansonsten ist die Wohnung blitzblank aufgeräumt, alles da. Es hat weder ein Kampf noch ein Streit in der Wohnung stattgefunden, alles in bester Ordnung. Und dann passiert erstmal nichts mehr. Sophie ist verschwunden. Die Familie hofft natürlich auf ein Lebenszeichen, obwohl der Familie völlig klar ist, das würde Sophie niemals tun, es ist was passiert.
Eben, wer ist an seiner Geburtstagsparty nicht da? Also Polizei, Volljährigkeit hin oder her, aber wer erscheint nicht auf seiner Geburtstagsparty, wenn man weiß, sie ist geplant?
Ja, ne? Und wenn sie auch morgens noch sagt, dass sie sich freut und das Einzige, weshalb sie das Haus verlassen hat, eben die Wohnungsbesichtigung ist. Ein Jahr und einen Monat später, das ist der 23. Oktober 2019, findet eine Gruppe von Wanderern im Wald, etwa 30 Kilometer von Straßburg entfernt, einen weißen Knochen, der aus der Erde ragt. Eine der Wanderinnen ist eine Polizistin und sie sagt, das ist kein Tierknochen. Außerdem finden sie dann auch noch in der Erde Reste eines Schädels. Sie ruft sofort ihre Kollegen an. Und die Ermittler graben sehr mühsam Teile eines zerstückelten weiblichen Torsos aus. Der ist auch von Tieren wohl schon ziemlich zugesetzt worden. Nach einem Jahr im Boden kann man nicht mehr sagen, was passiert ist genau. Man kann nur feststellen, dass die Frau sehr jung gewesen ist, dass sie eine teilweise wenigstens asiatische Herkunft hatte, dass man sie in Stücke gehackt hat und dass viele Teile des Skeletts fehlen. Der Wald ist in Rosheim und wurde nun mit den Vermisstenanzeigen so ein bisschen abgeglichen. Und dann in der Tat stoßen sie eben über Sophie Le Tann. Sie bitten die Familie zur Abgabe einer DNA-Probe und vergleichen es mit DNA-Proben an der Leiche und sie können feststellen, es ist Sophie. Mit einem Großaufgebot an Polizei untersuchen sie jetzt erstmal den Fundort und stellen also fest, dass es nicht der Tatort ist. Das Zerstückeln muss schon vorher passiert sein. Und dann analysieren sie sämtliche Wohnungsanzeigen der fraglichen Zeit und bemerken dann etwas erschrocken, dass einer der Wohnungsanbieter ein guter alter Bekannter von ihnen ist, nämlich Jean-Marc Reiser. Sie stehen vor seiner Wohnung und konfrontieren ihn damit und er streitet entschieden alles ab. Sie suchen dann in seiner Wohnung und finden da auch einen kleinen Blutspritzer und können nachweisen, dass der auch von Sophie stammt. Ansonsten sind die Spuren minimal und er bestreitet entschieden, etwas mit der Ermordung zu tun zu haben. Ja, sagt er, habe eine Zeitungsannonce geschaltet, aber nicht für seine Wohnung, sondern für die Wohnung seiner Mutter und er wollte vielleicht eine Wohnung untervermieten. Also er verwickelt sich da auch in eine ganz abstruse Geschichte. Sagt aber letzten Endes, es habe sehr viele Interessenten gegeben, um ein Zimmer bei ihm da zu mieten. Und ob das Mädchen dabei war, könne er nicht sagen. Und wenn da die Reste eines Blutspritzers sind, vielleicht hat sie sich ja die Fingernägel eingerissen. Er wisse jedenfalls von nichts. Sie finden zwar seine Vorgeschichte in ihren Akten mit den vielen Sexualstraftaten, aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Verdächtige jene Therapie gemacht hätte oder sich geändert hätte. Dann tauchen wieder die Ermittlungsarbeiten, also über ein anderes junges Mädchen auf, und zwar Françoise Hohmann von 1987, wo man bereits gegen Reiser ermittelt hat. Und auch da stand er in dem Verdacht, dass ein Mädchen, nachdem er mit ihr zu tun hatte, spurlos verschwunden ist. Aber es konnte nie ein Nachweis erbracht werden und auch ist ihr Leichnam nie mehr aufgetaucht. Nun bekommen sie tatsächlich einen Durchsuchungsbefehl, erstmal für Sophies Wohnung nochmal und können eben wieder feststellen, dass da kein Umzug geplant worden ist, dass sie nur kurz weg ist. Und dann wird der Reiser nochmal befragt. Zur fraglichen Tatzeit hat er ein Alibi. Und zwar sagt seine Freundin, dass er überhaupt gar nicht aus dem Haus gewesen wäre. Er wäre bei ihr gewesen die ganze Nacht und den ganzen Tag und wäre einmal zur Vermietung mal kurz 10 Minuten weg gewesen. In den 10 Minuten, die er da eine Wohnung zeigt, könne er aber nicht eine Frau umgebracht und zerstückelt haben. Und das trifft ja im Grunde auch zu. Kann man nicht. Und sie sagt, er war immer bei ihr und gibt ihm damit ein Alibi. Er selber sagt, bei der Besichtigung für den 10 Minuten sind auch andere Studenten dabei gewesen. Also er hat ein lückenloses Alibi für, ich glaube, 48 Stunden. Die Polizei sucht dann per eines öffentlichen Aufrufs die anderen Wohnungsinteressenten und die melden sich dann auch, sind auch Studentinnen, die sehr junge Studentinnen, und denen hat er nicht aufgemacht. Beziehungsweise, die haben dann diese Wohnung sich gar nicht angeguckt, sondern eine ganz andere Wohnung. Die hatte er aber als Zeugen dann auch angegeben. Also hatte er im Grunde für vielleicht 10 Minuten kein Alibi.
Dann ja, aber jemanden vergewaltigen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Ganz genau. Vergewaltigen würde auf alle Fälle gehen. Man kann wahrscheinlich auch jemanden in 10 Minuten umbringen.
Das auch.
Erhält er also tatsächlich jetzt erstmal eine Anklage? Denn jetzt fangen sie an, mit neuen Methoden das Badezimmer zu untersuchen. Und zwar gibt es da irgendwie so ein Licht, das da drauf gehalten. Und die Flächen werden mit so einer Farbe vorher besprüht. Und dann zeichnet sich überall da, wo Blut war, dieses farblich ab. Denn natürlich hat der Reiser, wenn er was gemacht hat, die Wanne hätte der natürlich geschrubbt bis zum Es geht nicht mehr. Ja. Und so ist es dann auch. Also sie finden tatsächlich die Spuren und den Nachweis, dass dort Blut in der Wanne gewesen ist, und zwar in großen Mengen. Und zwar auch an den Wänden des Badezimmers und an der Badezimmertür überall Blutspritzer. Dann finden sie im Keller eine Säge. Aber das Sägeblatt fehlt. Was er nicht weiß, mithilfe dieser neuen Methode lassen sich Blutspuren auch am Griff nachweisen. Die sind nämlich ins Holz eingedrungen. Dann kommt weiter heraus, dass die Wohnung, die er angeboten hat, überhaupt nicht existiert.
Also von wegen, die gehört gar nicht seiner Mutter oder dem auch immer.
Nein, er hat Bilder aus der Wohnung seiner Mutter gemacht, heimlich, und hat diese dann ins Netz gestellt und behauptet, sie sei zu vermieten. Mhm. Die Leute sollten erst bei ihm klingeln. Dass er selber überhaupt keine Wohnung besitzt. Er wohnt in einer Wohnung, die der Genossenschaft gehört. Und als die Polizei ihn damit konfrontiert, sagt er, dass er natürlich weiß, dass er das nicht darf offiziell und dass er aber halt einen Untermieter gesucht hat, den er heimlich ein Zimmer vermieten kann. Weil also er verwickelt sich schon nah in ganz komischen Geschichten. Jedenfalls die Bilder passen nicht zur Wohnung und eine eigene Wohnung zum Vermieten hat er überhaupt nicht. Sie beschlagnahmen dann den Computer. Dort hat er gegoogelt nach Ländern, die nicht an Frankreich ausliefern im Falle eines Mordes.
Das ist überhaupt nicht verdächtig.
Nein, gar nicht. Dann ist unter seinen Sportschuhen Blut gefunden worden. Und auch dieses Blut stammt nachweislich von Sophie.
Wie kann man die Schuhe dann bitte behalten? Ganz ehrlich, wie doof muss man sein?
Ja, das weiß ich leider auch nicht. Es ist ein Mann, der glaubt, dass er, der übrigens hochintelligent ist. Er hat einen überdurchschnittlichen IQ. Er hat sogar den Siphon im Bad entfernt. Er hat alles, was irgendwie Spuren hinterlassen könnte, entfernt. Er hat natürlich auch geschrubbt und desinfiziert wie wild. Dass das nach neueren Methoden nachweisbar ist, das hat er wohl nicht gewusst. Also von wegen, wenn jemand denkt, ist mal Blut geflossen, ich schrubb und putz. Nein, das... Jetzt wird er in Untersuchungshaft gebracht.
Betty, wir sollten hier keine Tipps geben, merke ich.
Ja, genau, ganz genau. Ja? Also Schuppen nutzt nichts. Vielleicht hat die sich an der Hand verletzt. Habe ich nichts mit zu tun.
Na klar, und deshalb sind auch literweise Blut in der Wanne, Säge und unter seinen Schuhen.
Genau. Aber die Kripo hat trotzdem Angst, dass er wie im letzten Fall freigesprochen wird. Weil das ist im letzten Fall wohl genauso gewesen von 1987. Dass er da angeklagt ist und trotz umfangreicher Arbeit der Polizei freigesprochen worden ist. Und sie haben einfach Angst, dass das nochmal passiert. Deshalb sind sie auf der Suche nach mehr Beweisen. Also dieser Torso, den die Wanderer da gefunden haben, von dem fehlen ja Teile. Und es könnte sein, mutmaßt man, dass die Sophie an verschiedenen Teilen, also verschiedenen Orten begraben worden ist in Stücken. Und sie wissen nicht mal, woran die Sophie gestorben ist. Sie können das nicht nachweisen. Sie können nur feststellen, sie ist nicht erschossen worden, nicht stranguliert worden und auch nicht erstochen worden. Und sie ist auch nicht mit stumpfer Gewalt auf den Kopf gestorben.
Ja gut, aber da Weichteile fehlen und nur Teile des Skelettes, kannst du es nicht genau sagen, ne? Nur vermuten.
Genau. Auch eine Vergewaltigung können sie nicht nachweisen. So. Also nicht, weil es sind einfach keine Spuren mehr da. Sie können nur nachweisen, dass er mehrere vergebliche Versuche gemacht hat, sie zu zersägen, also am Oberschenkelknochen, und dann aufgegeben hat, weil der Oberschenkelknochen wohl extrem schwer zu zersägen war. Hat dann an einer anderen Stelle weitergesägt. Damit wird er jetzt konfrontiert und jetzt sagt er zum ersten Mal, da war ein Mädchen, das hatte seine Hand verletzt, die hat total toll geblutet, hat bei mir geklingelt an der Wohnungstür und hat gesagt, ob er nicht ihre Hand verarzten könne. Sie wäre in der Notlage. Und das hätte er nicht, wie er ist, natürlich gemacht. Deshalb wären da Blutspuren. Da sagt die Polizei, das mag ja sein, dass eine Hand vielleicht verletzt ist, aber da sind solche literweise Blut geflossen, da hätte sie einen Krankenwagen gebraucht. Trotzdem bleibt er bei dieser Geschichte und es ist ihm erstmal nichts nachzuweisen, bis dann endlich nach längerer Zeit das Ergebnis der Blutspuranalyse an der Säge rauskommt. Also ich meine, das war offensichtlich, dass das so fies ist, aber offensichtlich und bewiesen ist nochmal ein Unterschied, aber es wurde tatsächlich dann bewiesen, die DNA darauf gehört zu Sophies Blut. Und das ist das erste Mal, als er das erfährt, dass sie die Säge gefunden haben, dass er ein bisschen, ja, dass er eine Regung zeigt. Bisher war der regungslos und jetzt zeigt er erstmals der Reise eine Regung. Gleichzeitig holt dann die Polizei ein Kripo bei der ein Gutachten ein. Und zwar sind schon beim letzten Fall Gutachten über ihn erstellt worden.
Von 87, ne?
Ja, und auch aus den Zeiten danach, also er saß ja ständig im Gefängnis, er war ja immer nur kurz mal wieder frei. Und da haben sie gesagt, er ist sadistisch pervers, gekoppelt mit unkontrollierten Wutausbrüchen bei bestehender Hochintelligenz. Die Polizei braucht ein Geständnis. Ansonsten wird der Mann wieder wegen Mangel an Beweisen freigesprochen.
Boah, ich finde eigentlich, dass es schon ziemlich viele Beweise sind.
Reichen leider nicht. Die Beweise reichen nicht aus. Das ist in Frankreich so, dass das einfach nicht genügend an Beweis ist, um ihn zu überführen. Und er streitet es auch mit aller Entschiedenheit ab. Und tatsächlich geschieht ein Wunder. Die Familie betet die ganze Zeit, es möge ein Wunder geschehen, weil das auch sehr schmerzhaft für sie ist, dann mit dem Mörder beim Gerichtsverfahren konfrontiert zu werden und er dann als freier Mann den Saal verlässt, nachdem er jetzt 4 Jahre im Gefängnis in Untersuchungshaft saß. Aus einem völlig unbekannten Grund gesteht der Jean-Marc Reiser kurz vor Prozessbeginn, dass er die Sophie vergewaltigt hat, mit den Händen erwürgte und dann in seiner Wohnung zerstückelt hat. Möglicherweise hofft er, dass er durch ein Geständnis eine etwas geringere Strafe bekommt. Jean-Marc Reiser ist zum Zeitpunkt des Prozesses 62 Jahre alt. Lebenslang sind in Frankreich 30 Jahre. Jean-Marc Reiser wird das Gefängnis nicht lebend verlassen.
Okay.
Er hat 30 Jahre bekommen.
Trotz Geständnis.
Mit dem Geständnis natürlich, auch trotz des Geständnisses 30 Jahre, weil die Tat an der Françoise Hoheim hat er aber nicht gestanden und mit aller Entschiedenheit dementiert, obwohl es nahezu dieselbe Situation gewesen ist.
Und offensichtlich irgendwie, ja.
Solange deren Leiche nicht auftaucht, wird man da auch sehr wenig machen können. Auch die war in der Umgebung von Straßburg getötet worden, war auch derselbe Frauentyp. Sie war jetzt keine asiatische Herkunft, aber in etwa derselbe Typ. Trotzdem, er wird das Gefängnis nicht mehr leben verlassen, es sei denn, er wird älter als 90. Das war das Urlaubsspecial aus Straßburg.
Boah, das war echt gruselig nochmal. Also auch wenn man Gewissheit bekommt, heißt das ja echt nicht, dass das, was man hört, einem gefällt, ne?
Ach ja, bei der Wohnungsbesichtigung fällt mir noch ein, er hat alle abgelehnt, die zu zweit gekommen sind. Wenn man also denkt, man nimmt einfach jemanden mit, würde das in seinem Fall eben dazu geführt haben, dass er die Türe nicht aufgemacht hat.
Ja, Gott sei Dank.
Also Mädels, nehmt jemanden mit, wenn ihr auf Wohnungssuche geht.
Ja, Betty, nehme ich auf jeden Fall mit.
Willst du schon wieder umziehen?
Man weiß nie.
Ja, meine Lieben, dann hoffe ich, dass ihr eine schöne Ferienzeit noch habt. Vorsichtig seid. Passt auf euch.
Nehmt eine Freundin mit. Achtet auf euch.
Achtet auf euch. Ne? Und gruselt euch nicht zu doll. Und dann sagen wir wieder, bis zum nächsten Mal.